Als ich heute von meiner Familie gefragt wurde, was denn eigentlich das Thema meiner Andacht sein würde, hatte ich dann wahrheitsgemäß gesagt, es geht um das Thema Entscheidungen. Und die Reaktion war, oh, wie geht es euch mit diesem Thema, damit Entscheidungen treffen zu müssen? Kennt ihr auch das Gefühl, dass ihr eher gar keine Lust habt, euch oftmals zu entscheiden? Das Gefühl, dass ihr vor der Verantwortung zurückscheut, die da vielleicht drinsteckt? Oder auch Angst, die da mitspielt? Oder ist es einfach ein Gefühl der Überforderung von einfach zu vielen Möglichkeiten? Ich höre immer wieder, dass Leute Probleme damit haben, sich zu entscheiden. Mir selbst geht es eigentlich auch nicht viel besser. Ich bin auch gezwungen, mich täglich sehr oft zu entscheiden und sehr oft auch für andere entscheiden zu müssen. Insofern fand ich es spannend, über dieses Thema einmal nachzudenken und möchte euch in meine Gedanken da gern mit reinnehmen und zuallererst erstmal überlegen, ist es eigentlich ein berechtigtes Gefühl, sich von zu vielen Möglichkeiten überfordert zu fühlen und nicht entscheiden zu wollen? Ein Beispiel, was wir uns da angucken können, ist, wenn wir zurückblicken, wir feiern bald 35 Jahre Fall der Mauer, und wenn wir mal in die Zeit davor zurückschauen und dran denken, was wir da für Reisemöglichkeiten hatten, dann diejenigen, die es noch erlebt haben, werden sich noch daran erinnern, dass es ziemlich blöd war, dass man hinsichtlich dessen, wo man hinfahren konnte, doch sehr eingeschränkt war. Im Vergleich zu heute konnte man weder daran denken, sich mal die Nationalparks in Amerika oder Kanada anzusehen, die faszinierende Millionenstadt Tokio oder aus Geschichtsinteresse nach Rom zu reisen, oder als Kunstliebhaber mal Paris zu sehen. Alles das war nicht möglich. Und um das tun zu können, die Freiheit zu haben, dafür haben viele in der friedlichen Revolution erfolgreich gekämpft. Und nun, wenn wir jetzt unseren Urlaub planen, beschweren wir uns dann darüber, dass wir uns nicht entscheiden können, wo wir denn nun im nächsten Urlaub hinfahren. Was ich damit deutlich machen will, ist, dass es erstmal toll ist, dass wir viele Entscheidungsmöglichkeiten haben. Es sollte keine Belastung darstellen. Es ist ein Zeichen für etwas Gutes, für ein Geschenk und etwas Positives. Entscheidungsmöglichkeiten zu haben, sind ein Zeichen von Freiheit und dass Gott uns als Wesen geschaffen hat, die ein selbstbestimmtes Leben führen sollen und können. Also sollten wir Entscheidungen nicht als belastend negativ empfinden. Jetzt höre ich in vielen Köpfen regelrecht das Aber, dass es im Alltag ja dann doch so ganz anders aussieht. Natürlich lasse ich dieses Aber auch gelten. Es gibt ja nicht umsonst das Sprichwort der Qual der Wahl und der Angst, sich falsch zu entscheiden, die da mit drin steckt. Aber was heißt es eigentlich, sich falsch zu entscheiden? Wie ist falsch definiert? Dabei kann falsch natürlich die verschiedensten Definitionen haben, aber falsch in diesem Sinne, wie ich es heute definieren möchte, ist, dass eine Entscheidung entweder zu Gott hinführen kann oder, wenn sie falsch ist, von Gott wegführt. Dass wir eine Entscheidung entweder im Einklang mit ihm treffen oder nicht. Das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, dann ist das eigentlich auch von diesem Standpunkt aus keine Belastung, sondern vielleicht sogar eine Chance. Und jede Entscheidung, die wir haben, eine Chance, neu unsere Beziehung zu ihm zu definieren, uns ihm ein Stück anzunähern oder auch von ihm wegzugehen. Bei Hunderten von Entscheidungen, die wir jeder täglich treffen müssen, tut sich damit ja ein riesiges Potenzial auf, in dieser Welt auch etwas zu verändern, an Gottes Reich mitzubauen durch unsere kleinen Entscheidungen. Unsere täglichen Entscheidungen machen dann einen Unterschied für uns, für unsere Mitmenschen, für Jesus und am Ende für diese Welt. Aber dazu müssen wir uns natürlich bewusst machen, dass es eigentlich keine belanglosen Entscheidungen gibt, sondern die Summe unserer täglichen kleinen Entscheidungen den Unterschied macht, uns selbst und unser Umfeld näher zu Gott zu bringen. Im 1. Korinther 10, Vers 23 heißt es: Ihr lebt nach dem Grundsatz, alles ist erlaubt. Ich antworte darauf, aber nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. In diesem Vers wird das Dilemma mit der Freiheit und den Entscheidungen nochmal ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Natürlich haben wir viele tolle Möglichkeiten und Entscheidungsfreiheiten, aber nicht alle Entscheidungen sind in Gottes Sinne gut. Und wenn wir das so hören und ja auch nicht zum ersten Mal hören, sondern eigentlich ja auch wissen, dann stellt sich die Frage, bei wie vielen unserer täglichen Entscheidungen beziehen wir denn Gott mit ein? Ich gehe mal davon aus und glaube, dass es bei den größeren Entscheidungen sicherlich alle von euch tun, aber nutzen wir das auch bei den kleinen alltäglichen Entscheidungen? Fragen wir auch dort nach Gottes Willen? Ich würde jetzt mit euch nochmal durch ein paar Bibelstellen gehen und gucken, was sind Kriterien, die Gott uns an die Hand gibt, um zu prüfen, was die richtige Entscheidung sein kann. Und das erste Kriterium kommt im Prinzip in diesem Vers im Korinther, den ich schon vorgelesen habe, im Vers, der danach steht, im Vers 24. Aber ich lese nochmal ab Vers 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Hier ist die Frage erstmal nochmal am Anfang, dass unser eigener Wille unterstrichen wird, den wir nutzen sollen. Aber dann im zweiten Teil steckt schon der erste Ansatz, wie wir die Fülle der Möglichkeiten sinnvoll eingrenzen können, wenn wir uns nicht entscheiden können. Gott ruft darin auf, dass wir reflektieren und dass wir nicht nur darüber nachdenken, welche Handlungsoption nützt mir, sondern auch, welche Handlungsoption nützt anderen. Das biblische Geheimnis von Glück und guten Entscheidungen ist, zu lernen, von mir selbst wegzuschauen. In einem anderen Vers in Matthäus 20 heißt es: Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Auch hier wird betont, den Blick auf die anderen zu richten, von uns selber weg und die anderen mit in die Entscheidungen einzubeziehen, wenn wir eine zu große Fülle an Möglichkeiten haben. Und es gibt eine zweite Frage, die wir uns stellen können, wenn wir uns nicht entscheiden können und nicht wissen, welche von den vielen Entscheidungen die richtige sein könnte. Und die Frage heißt: Mache ich Gott dadurch Ehre? Klar, wenn wir heute hier sind, dann um Gott zu ehren. Aber wie oft beziehen wir diese Frage in unseren Alltag ein? Aber genau das will Gott laut Paulus. Auch im 1. Korinther 10, Vers 31, diesmal heißt es: Ob ihr also esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Ich finde, dieser Vers sagt sehr gut aus, dass auch die ganz alltäglichen Dinge wie Essen, wie Trinken, die wir meistens völlig unbewusst tun, ohne viel nachzudenken, dass wir die zur Verherrlichung Gottes nutzen sollen. Und unsere Entscheidungen damit natürlich erst recht, auch die kleinen, unbedeutenden. Zwei Verse weiter sagt Paulus von sich selber: Das ist auch mein Grundsatz. Ich versuche, auf alle in jeder Beziehung Rücksicht zu nehmen. Dabei geht es nicht um mich und meinen Vorteil, sondern darum, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Auch hier ist wieder dieser Aspekt drin, den wir vorher schon hatten, dass es nicht nur um uns selbst geht, sondern darum, dass es auch um andere geht und dass darum, dass andere gerettet werden. Das heißt, etwas zu tun, andere Menschen auch zu Gott zu bringen, von Gott Zeugnis zu geben und an ihm Ehre damit zu geben. Ja, neben dem Blick, was nicht nur mir, sondern auch anderen gut tut, ist dann damit das zweite grundlegende Prinzip, dass ich frage, welche Option von denen, die ich habe, macht Gott groß? Und ich möchte euch auch noch eine weitere Frage mitgeben, die euch bei den Entscheidungen helfen können. Diese Frage ist: Wie würde Jesus entscheiden? Funktioniert das bei euch so? Fragt ihr danach? Oder ist es nicht vielmehr oftmals so, dass die Erwartungen anderer Menschen unsere Entscheidungen beeinflussen, aber nicht unbedingt die Frage, was Jesus tun würde oder getan hätte? Jesus kann uns von dieser Unfreiheit befreien, die Erwartungen anderer zu erfüllen, Gruppenzwängen nachzugeben. Dafür gibt es sehr viele Geschichten in der Bibel und natürlich hängt es dann immer von der konkreten Entscheidung ab, welche ausschlaggebend ist und welche Geschichte am besten zu unserer aktuellen Entscheidung passt. Aber es gibt auch eine sehr allgemeingültige Geschichte, die ich euch gern nochmal vorlesen möchte. In Johannes 13, Vers 12 bis 17 ist es die bekannte Geschichte von der Fußwaschung. Okay, nee, die wollte ich euch nicht vorlesen, weil ich davon ausgegangen bin, dass ihr sie kennt. Da wäscht Jesus ja sozusagen seinen Jüngern die Füße und er zieht sich eine Schürze an und fängt an, die vollgeschwitzten und wahrscheinlich auch sehr staubigen Treter seiner Jünger sauber zu machen. Und er erklärt diese Handlung dann in einem der Verse der Geschichte: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Auch hier wird sichtbar, dass Jesus sein Handeln und Leben an den Mitmenschen orientiert. Als Sohn Gottes hätte er das vermutlich nicht tun müssen. Es hätte wahrscheinlich gar keiner hinterfragt, wenn er verlangt hätte, dass alle nach seiner Pfeife tanzen, weil er war ja der Sohn Gottes. Doch Jesus nutzt dies nicht in diesem Sinne aus, sondern er schaut zuerst auf sein Umfeld, fragt, was die brauchen. Er kann mitfühlen, wie müde und ermattet die Jünger sind und wie sie die vom Tag ermüdeten und schmutzigen Füße schmerzen. Vermutlich geht es seinen Füßen nicht besser, das erfahren wir nicht, aber er stellt sein eigenes Bedürfnis in jedem Fall zurück. Wenn er die Füße gern hochgelegt hätte, tut er es nicht und gibt zuerst diesem Mitgefühl nach. Ich wollte zum Schluss mit euch noch einmal diese Punkte versuchen, an einem ganz simplen, praktischen Beispiel mit euch durchzugehen, um deutlich zu machen, dass es tatsächlich auch Dinge sind, die man in die Alltagsentscheidungen mit einbeziehen kann. Gerade heute beim Berlin-Marathon, aber auch sonst sind ja immer viele Berlin-Besucher hier unterwegs. Und wenn ich Berlin-Besucher über Berlin reden höre, dann loben diese ganz oft die Ungezwungenheit, die Vielfalt, die sich auch im bunten, vielfältigen Aussehen der Menschen äußert. Menschen, die in kleineren Städten oder Dörfern aufgrund ihrer ausgefallenen Kleidung oder Frisuren schräg angeschaut oder zumindest zum Stadtgespräch würden, können hier in Berlin unbehelligt in der bunten Masse abtauchen. Das heißt, dass sich auch für uns als Berliner damit eine viel größere Möglichkeit ergibt, sich morgens vor dem Spiegel zu entscheiden, was wir denn anziehen. Damit ist dies eine der Entscheidungen, die wir bereits morgens treffen müssen bzw. dürfen und wo wir vielleicht auch nach Gottes Willen fragen. Oder findet ihr es übertrieben, bei so einer Entscheidung nach Gottes Willen zu fragen? Natürlich ist zunächst wichtig, dass wir uns selber in unserer Kleidung wohlfühlen. Hier stärkt uns Gott, uns nicht so zu kleiden, wie es andere erwarten oder um anderen zu gefallen. Unser Wohlbefinden ist wichtig und positiver Effekt und Ausdruck unserer Freiheit. Aber selbst bei der Entscheidung, sich zu kleiden, sollten aus Gottes Sicht auch andere Kriterien eine Rolle spielen. Zunächst natürlich, wenn wir heute über Kleidung nachdenken, dann auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Aus welchem Material ist die Kleidung, die in meinem Schrank hängt? Wie viele Chemikalien wurden bei der Herstellung in die Umwelt ausgekippt? Wie weit musste sie transportiert werden? Oder der soziale Aspekt bei der Herstellung: Wer hat die Kleidung zu welchem Lohn und welchen Arbeitsbedingungen hergestellt? Wenn man Kleidung, die nicht solchen Kriterien entspricht, die nicht die Verantwortung für unsere Schöpfung mit zum Beinhalten, gar nicht erst in seinen Kleiderschrank hängt, sondern im Laden hängen lässt, dann hat man schon einen Teil von der Entscheidung im Einklang mit Gott getroffen. Ein weiterer Aspekt wird deutlich, wenn man sich die Diskussion um Einheitsschulkleidung ansieht. Als Gegenpol zu dieser Freiheit, sich in Berlin eigentlich kleiden zu können, wie man möchte. Ein Argument für Einheitsschulkleidung ist, dass sich in Kleidung sonst zu viele soziale Unterschiede widerspiegeln, die man in der Schule nicht unbedingt noch verstärken will durch Kleidung, durch Markenklamotten, durch irgendwelche Mode, die dann zu Ausgrenzungen von bestimmten Personen führen kann. Insofern ist auch die Frage, von uns wegzugucken, die wir vorhin gehabt haben, und auf andere zu gucken, auch bei der Kleidung durchaus eine Frage, die wir uns stellen können. Grenzen wir andere aus durch unsere Kleidung? Ein klassisches Beispiel, wo wir uns die Frage ja üblicherweise stellen oder darauf Rücksicht nehmen, ist die Hochzeit. Da achtet jeder darauf, dass er nicht besser aussieht als die Braut. Da ist es irgendwie selbstverständlich, aber wie ist es sozusagen im Alltag? Sind die Klassenkameraden oder Freunde nicht viel wichtiger, dass wir sie durch unsere Kleidung nicht in irgendeiner Art und Weise herabsetzen, zurücksetzen, ausgrenzen? Und wenn wir dann uns angezogen haben, überlegen wir vielleicht noch, welchen Schmuck wir anziehen. Ich jetzt vielleicht meistens weniger, aber um bei dem Beispiel noch einen Aspekt einzubringen, wollte ich es trotzdem hier mit unterbringen. Und vielleicht ist es so, dass zu dem, was wir uns ausgesucht haben, die Kette mit dem Kreuz am besten passt. Aber dann die Fragen kommen: wenn ich die heute anziehe, vielleicht spricht mich einer darauf an, vielleicht werde ich gehänselt, ausgelacht. Aber wenn wir Gott mit unseren Entscheidungen Ehre machen wollen, dann wäre natürlich auch hier klar, die Kette passt zum Kreuz. Und wenn wir das Kreuz dann tragen und darauf angesprochen werden, ist es eine Chance, Gott damit zu ehren, ihm die Ehre zu geben und die Chance zu geben, dass wir, wenn wir angesprochen werden, dann auch von Gott erzählen und Zeugnis geben können. Sicher gibt es jetzt noch viel mehr andere Entscheidungsdimensionen als die, die ich angesprochen habe, aber ich denke, das reicht, um an diesem Beispiel deutlich zu machen, wie auch die kleinen Entscheidungen welche sind, die uns zu Gott führen, die andere zu Gott führen können, die sein Reich mitbauen, wenn wir ihn in unsere Entscheidung mit einbeziehen. Was hilft, dies im Alltag zu verankern, sind natürlich die Bibel und das Gebet. Wobei Gebet gerade bei diesen kleinen Alltagsentscheidungen natürlich nicht heißen muss, dass wir jedes Mal auf die Knie gehen und die Hände falten, sondern dass es einfach auch als Gebet zu verstehen ist, wenn wir bei den Entscheidungen nach Gottes Willen fragen. Und je mehr wir Gottes Aussagen in der Bibel lesen, desto mehr wird uns klar werden, dass es ihm bei unseren Entscheidungen in erster Linie darum geht, wie sie uns charakterlich verändern und wie sie uns näher zu Gott bringen. Es geht ihm um unseren Charakter, unsere Beziehung zu ihm und unseren Umgang mit anderen Menschen. Entscheidungen sollen uns nicht belasten, sondern sie sollen positiver Ausdruck unserer Freiheit sein. Und mit jeder Entscheidung entscheiden wir auch ein bisschen über unsere Beziehung zu Gott, dem Vater, wie sie uns von ihm weg oder besser zu ihm hinführt. Jede Entscheidung kann helfen, Gottes Willen auf Erden geschehen zu lassen oder eine Chance dazu zu vertun. Und Jesus kann unser Vorbild sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Amen.